Herzlich willkommen, hallo beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und bei uns geht es heute im dritten und letzten Teil unseres EM-Spezials um ein Hintergrundgespräch zum Thema Frauenfußball mit Birgit Ritzinger. Sie ist Journalistin und Autorin und wird uns heute einige Einblicke in den Frauenfußball geben. Ein Hinweis noch, bevor wir loslegen: Das ist der letzte Podcast vor einer Sommerpause. Wir werden dann wieder im August alle 14 Tage neue Folgen zur Verfügung stellen. Hallo Birgit, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.
Ja, du bist ja eine Fußballexpertin, auch vor allem was den Frauenfußball betrifft, und hast auch ein Buch dazu geschrieben. Vielleicht kannst du mal zum Einstieg uns darüber was erzählen.
Ich habe das Buch zwar schon geschrieben, aber leider ist es noch nicht erschienen. Ich hoffe, es wird im Herbst erscheinen. Es geht um die Geschichte des Frauenfußballs in Österreich. Also wirklich so. Und die Geschichte fängt früher an, als man vielleicht denken mag. Nämlich, also in den 20ern haben erstmals Frauen mehr oder weniger offiziell gespielt. Also sie haben bestimmt schon vorher gespielt irgendwo, aber genau, also da fängt eigentlich so die Geschichte ein bisschen an und genau, das geht bis heute und es wird auch noch die kommende Euro dann mitkommen in das Buch.
Sehr spannend, sehr spannend. Ab wann ist es dann zu haben?
Ja, leider kann ich es noch nicht genau sagen. Ich hoffe im Herbst, aber genaues weiß ich leider noch nicht.
Okay, das ist vielleicht die perfekte Lektüre, um die EM nochmal Revue passieren zu lassen.
Ja, nicht nur die EM. Also die Geschichte kann ich schon verraten, ist wirklich spannend, vor allem die Geschichte der 30er Jahre. Also wenn man das noch nicht gehört hat, dann ist es sicher sehr interessant.
Super, na, ich freue mich drauf. Du begleitest die EM für den Ballesterer in England auch. Wie hast du dich selber auf dieses Turnier vorbereitet?
Also stand ja in letzter Zeit viel auf dem Programm. Nachdem ich hauptberuflich was anderes mache, habe ich leider nicht alles abklappern können, aber das, was ich konnte, war ich dabei und versuche halt immer, das mache ich eigentlich immer so, dass ich halt versuche, möglichst viel mitzunehmen. Ich war ja vor 5 Jahren schon in den Niederlanden und es war wahnsinnig angenehm. Also es hat wirklich einen Spaß gemacht. Es hat halt alles zusammengestimmt, auch mit dem Erfolg, und die Stadt war irgendwie ganz nett und so klar, so eine nette Kleinstadt, und es war wirklich, die Stimmung war super, also, und es war aber trotzdem ruhig in der Stadt, da war nichts von Euro zu spüren. Also es war für uns Journalistinnen, glaube ich, recht angenehm eigentlich. Und das erwarte ich mir von England nicht. Ich glaube, es wird alles viel, viel stressiger, es wird ganz viele, also es gibt viel, viel weitere Reisen. Also Österreich hat es ja besonders blöd erwischt mit den Reisen, weil Österreich spielt verteilt fast durchs ganze Land, also in der Mitte in Manchester und dann im Südosten und im Südwesten in Brighton und in Southampton. Also Österreich hat mit England das einziges Team solche weiten Strecken und auch als einziges Team 3 verschiedene Spielorte.
Sportlich gesehen, du hast ja auch einen Text im aktuellen Ballesterer der EM-Ausgabe geschrieben, und da schreibst du: Außenseiterinnen unter Erwartungsdruck. Wie würdest du das ein bisschen genauer beschreiben oder uns erklären?
Ja, ich glaube, es ist genau so. Vor 5 Jahren haben sich nicht viele Leute dafür interessiert, vor der Euro, was da jetzt Österreich bei der Euro abliefern wird. Und ich glaube, wir wissen ja, können uns alle erinnern, was da für ein Hype entstanden ist, durch die Erfolge eben. Und es war halt, niemand hat sich was erwartet. Ja, Österreich ist dort als krasser Außenseiter hingegangen, und dass man da die Vorrunde sogar gewinnt vor Frankreich und Schweiz und Island hinter sich lässt, das konnte man nicht erwarten, und dann sogar noch ins Halbfinale. Also das war alles eine komplette Sensation. Die sind in einen Lauf gekommen, das war schon ziemlich, ziemlich erstaunlich. Und auf Basis dieses Erfolgs merkt man, dass die Medien, aber vielleicht auch die Außenwelt jetzt auf einmal viel höhere Erwartungen hat. Also es wird extrem viel berichtet jetzt, und Natürlich fragt man dann immer wieder, naja, kann man das wiederholen, was man vor 5 Jahren geschafft hat? Und der Punkt ist, sie sind aber noch immer klare Außenseiterinnen. Also von der Rolle hat sich gar nicht so viel geändert zu vor 5 Jahren. Also Österreich gehört zu den drei, vier am schlechtest platzierten, in der Weltrangliste am schlechtest platzierten Teams, die da dabei sind. Ja, und in der Gruppe sind Norwegen und England die klaren Favoriten. Aber natürlich erwartet man jetzt einfach, wie seit MRIs, und das ist auch ein bisschen typisch Österreich, ne? Jetzt denkt man, ah, vor 5 Jahren waren die so erfolgreich, na, das muss doch jetzt wieder klappen. Und ich glaube, so solche Sensationen im Fußball passieren nicht mehrmals hintereinander. Also Griechenland ist Europameister geworden bei den Männern und 4 Jahre später, weiß ich nicht, glaube ich, waren sie in der Vorrunde draußen. Also
Wir wollen ja ein bisschen auch um diese EM herumreden oder auch Hintergründe ein bisschen uns anschauen. Du hast von diesem Hype nach 2017 gesprochen. Was ist denn von dem übrig geblieben und was hat der jetzt bewirken können in diesen 5 Jahren dazwischen?
ja, sehr spannend. Also der Hype war eigentlich so schnell weg, wie er gekommen ist, muss man ehrlich sagen. Es war dann so nach der Euro noch so ein bisschen, hat man so noch nachberichtet und hat mal geschaut, wie ist es denn eigentlich jetzt, wie schaut denn die Situation des Frauenfußballs in Österreich aus? Und das ist dann aber relativ schnell wieder verschwunden, das Interesse von vielen Seiten am Frauenfußball. Hat auch ein bisschen mit den Leistungen zu tun, aber ich glaube, das war nicht das Hauptausschlag, ich glaube gar nicht der Ausschlaggebende. Es war dann in der WM-Qualifikation so im Herbst nach der Euro ein 0:4 gegen Spanien, wo die Leistungen wirklich überhaupt nicht gut waren. Und ich glaube, da, glaube ich, ist so endgültig das Interesse weggekippt. Ich glaube, es ist dann mit dem Wechsel von Teamchef Dominik Thalhammer, das war 2020, der ja dann auch zu einem Männerfußballclub zum LASK gegangen ist und dann auf eben eine Frau, Irene Fuhrmann, ist das Interesse wieder so gewachsen, weil das war dann doch irgendwie ganz spannend. Einer aus dem Frauenfußball kommt in der ersten Männer-Bundesliga unter und eine Frau als erste Teamchefin. Also da war dann wieder so, kam dann wieder so Interesse, weil das war doch irgendwie ganz interessant für die Medien und auch für die Außenwelt. Und naja, dann ging das halt wieder runter, wie das halt war. Und jetzt ist es aber die letzten 1, 2 Monate ist es eigentlich unfassbar, was jetzt, also fast jeden Tag höre oder lese ich irgendwas irgendwo. Also ich habe jetzt auch ein bisschen geschaut in deutschen Medien, also da wird relativ wenig berichtet über die bevorstehende Euro. Also das ist schon ein. Bin selber überrascht, was da jetzt los ist. Das ist schon enorm.
Bei so großen UEFA- oder FIFA-Turnieren geht es ja auch immer ums Geld. Also es wird viel Geld gemacht, vor allem bei den Männern. Und die Prämien für die Spielerinnen sind im Vergleich zu den Männern Peanuts, muss man sagen. Wie erklärst du das oder wie kann man damit umgehen? Es gibt ja auch Debatten über Equal Pay und in die USA haben das ja mit einem Rechtsstreit auch durchgesetzt. Wie ist da so die aktuelle Lage, sage ich mal?
Also ja, das mit den Peanuts bestätige ich. Um jetzt nur so 2 Zahlen zu nennen, die Prämien bei der anstehenden Europameisterschaft in England, also die Gesamtprämie, die ausgeschüttet wird, wird bei 16 Millionen Euro liegen. Die ist schon verdoppelt worden vom letzten Mal. Und zum Vergleich bei den Männern waren es trotz Corona-Reduktion letztes Jahr 331 Millionen. Also das heißt, die Frauen bekommen ein Zwanzigstel. Es sind 8 Teams weniger, das soll man vielleicht noch berücksichtigen, aber Der Unterschied ist einfach zu groß, das will ich damit sagen. Also ich kann nachvollziehen, dass es einen Unterschied gibt, aber der Unterschied ist viel zu groß. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass es bei den Männern, dass das unfassbare Auswüchse hat, was da bezahlt wird. Ich sage auch nicht, dass man die Prämien so, dass man alles sofort angleichen soll. Das wird man wahrscheinlich nicht schaffen. Aber natürlich, der Unterschied muss kleiner werden. Und bei den Männern, gerade jetzt bei Ablösesummen oder so, sollte man natürlich schauen, dass dem Ganzen einmal ein Deckel aufgesetzt wird. Was sich aktuell so tut, ja, zuletzt, ganz super Entwicklung. Der spanische Fußballverband stellt Frauen und Männer jetzt gleich in Bezug auf die Nationalteams. Also da geht es um Zahlungen und um Rahmenbedingungen. Dann natürlich die USA, hast du schon erwähnt, die haben in einem jahrelangen Rechtsstreit es endlich geschafft, gleichgestellt zu werden finanziell. Und in den USA muss man dazu sagen, ist ja Fußball eigentlich ein Frauensport. Und die USA, also es ist ja komplett anders als in Europa. Und die Frauen sind natürlich auch viel erfolgreicher. Also da ist es ja mehr als gerechtfertigt, ohne Frage. In Norwegen bekommen beide Nationalteams auch seit einiger Zeit gleich viel bezahlt und da haben die Männer auf einen Teil verzichtet. Und unlängst gibt es auch eine positive Entwicklung aus der Schweiz zu vermelden. Da zahlt jetzt der Hauptsponsor die gleichen Prämien an Frauen und Männer. Das ist noch keine komplette Angleichung, aber es ist ein guter erster Schritt. Also es tut sich was und außerhalb Europas gibt es auch einige Nationen, wo Gleichbezahlung zumindest in Nationalteams erreicht wurde. Brasilien, Neuseeland fallen mir jetzt ein. Also es tut sich was, aber selbstverständlich sind die Unterschiede noch immer riesengroß. Und vor allem bei den Clubs, wir haben jetzt noch gar nicht über die Clubs besprochen, bei den Clubs sind die Unterschiede noch einmal riesig.
Ich habe auch ein Statement vom Geschäftsführer Bernhard Neuhold des ÖFB gelesen, wo er gesagt hat, die EM sei eigentlich ein Minusgeschäft für den ÖFB.
Ich kann das jetzt schwer beurteilen, aber mir fällt dazu nur ein Vergleich ein. Im ORF-Radio ist auch Ö3 die Cash-Cow und trotzdem sagt man nicht, Ö1 muss abgeschafft werden. Also hoffe ich zumindest nicht. Und ich meine, so ist es halt mal. In einem Unternehmen, glaube ich, gibt es immer einen Bereich, der das Geld einbringt und dann einen anderen Bereich, der es vielleicht einfach schwerer hat. Ja, das ist halt im Frauenfußball nur schwerer. Also ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich weiß nicht genau, wie da die Zahlen sind, aber ja, ist so. Nicht gut, aber ist so.
Du hast das jetzt kurz angesprochen, auch schon in den Vereinen und speziell auch in Österreich sind die Strukturen nochmal ganz andere, nämlich viel weniger professionell. Mit welchen Problemen hat da der Frauenfußball aktuell zu kämpfen?
Man muss sagen, dass die Diskrepanz in Österreich, was das Level betrifft, zwischen Nationalteam und Liga sehr groß ist. Während des Nationalteams schon so ein Stück hinter der Welt, hinter der Europaspitze ist, ist bei den österreichischen Teams und vor allem bei den Teams hinter St. Pölten der Unterschied noch riesengroß. Also da hat Österreich Nachholbedarf. Die besten Spielerinnen gehen früh ins Ausland. Es hat sich was gebessert in den letzten Jahren, aber es ist halt einfach noch so viel Aufholbedarf. Also es gibt die meisten Spielerinnen bekommen Taschengeld. Es gibt jetzt St. Pölten, ist das dominierende Team jetzt seit einigen Jahren. Da steckt doch sehr viel Engagement dahinter. Die haben einige Profispielerinnen, also sicher so um die 10 oder so. Das ist sicher was Neues. Das hat es lange Zeit nicht gegeben.
Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche. Ich habe von einer Studie auch gelesen aus dem Jahr 2018, in der analysiert wurde, dass in der österreichischen Liga durchschnittlich 500 bis 600 Euro brutto im Monat bezahlt wurden. Hat sich da was verändert an dem?
Ja, also natürlich. Also das mit den Profispielerinnen, das ist noch nicht so lange der Fall und deswegen muss sich da was geändert haben. Mhm. Also der Präsident von St. Pölten sagt nicht, was die dort verdienen. Ich gehe davon aus, die werden dort kein Haus verdienen. Aber es ist so, dass sie, ich glaube, soweit ich im Kopf habe, sind die Teilzeit angestellt und werden halt dann ein, unterdurchschnittliches Teilzeitgehalt bekommen. Schwer zu sagen. Ja. Es wird jetzt nicht wahnsinnig hoch sein, aber ja, immerhin. Also es ist ein guter Schritt.
Jetzt hat sich ja schon ein bisschen was auch getan, was die Vereine betrifft, oder? Also die Austria hat sozusagen einen Frauenverein ja so halb gegründet, nämlich indem sie eine Fusion eingegangen sind. Und jetzt ganz neu, Rapid hat angekündigt, dass der Frauenfußball bald auch von Grün-Weiß mit bespielt werden wird. Wie sind da die Entwicklungen zu beurteilen?
Ich sehe es differenziert. Bei Rapid muss man abwarten. Also Rapid hat, ich finde es einmal gut und schauen wir uns an, wie sie es machen, wie sie es angehen. Sie geben sich jetzt doch noch sehr viel Zeit bis 2024 oder 2025. Also, aber wenn sie sich schon so viel Zeit geben, dann würde ich mir wünschen, dass sie es wirklich, wirklich professionell angehen und dass man da wirklich so viel Geld reinsteckt, wie man benötigt. Und im Frauenfußball braucht man ja bei weitem nicht so viel Geld wie im Männerfußball. Und sie haben jetzt echt die Möglichkeit, das aufzubauen in diesen Jahren. Und ich glaube, da muss was Vernünftiges rausschauen. Ja, der Anspruch von Rapid muss sein, Meister zu werden. Weiß ich nicht. Nach 5 Jahren maximal, würde ich sagen. Ja, oder dass man zumindest mit St. Pölten mithält. Also wenn ich davon ausgehe, dass St. Pölten weiter dominant bleibt. Das muss man ganz einfach abwarten. Aber sie haben wahnsinnig lang herumgeeiert, sie haben wahnsinnig lang Ausreden gehabt, sie müssen das Trainingszentrum bauen und so. Also das habe ich schon sehr nervig gefunden. Und
warum war das so?
Ja, warum? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil man nicht so richtig wollte. Man hat gewusst, ja, man muss das jetzt, man kann jetzt nicht sagen, nein, das machen wir auf gar keinen Fall, so wie Salzburg übrigens ja tut. Also man hat gewusst, das ist jetzt, man muss jetzt, das geht nicht, ja. Mhm. Und deswegen haben sie immer gesagt, ja, wir haben das eh im Plan, aber zuerst müssen wir das Trainingszentrum fertig bauen und so. Und das ist halt, also der Wille, glaube ich, hat gefehlt. Und meiner Einschätzung nach ist es jetzt auch nur passiert aufgrund eines weiblichen Fans von Rapid, der einen Antrag gestellt hat, darauf, dass, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Inhalt war, dass man quasi in den Frauenfußball einsteigt. Mhm. Und ich glaube eigentlich, dass sie es nur deswegen jetzt gestartet haben. Das ist so mein Vorwurf. Sehr positiv beurteile ich zum Beispiel die Vienna, die jetzt die erste Saison in der ersten Liga gespielt haben und gleich eigentlich eine sehr gute Figur abgegeben haben, Vierte geworden sind. Und da habe ich das Gefühl, dass da wirklich ein Engagement dahinter steckt. Das ist natürlich jetzt auch, wir haben einen potenten Sponsor, da gibt es die Sportdirektorin Nina Burger, die vor 5 Jahren noch im Nationalteam bei der Euro gespielt hat. Also da ist wirklich, das macht einen sehr engagierten und relativ professionellen Eintrag und die werden sicher jetzt noch weiter aufsteigen. Bei der Austria sehe ich es sehr, sehr gespalten. Mhm. Die haben vor 4 Jahren eine Kooperation mit Landhaus, das der Traditionsverein im österreichischen Frauenfußball ist, eingegangen und sind da sportlich ehrlicherweise nicht wirklich, nicht groß weitergekommen, aus meiner Sicht. Oder ist so eigentlich. Und das letzte, und die Kooperation lief auf 3 Jahre, und das, die vergangene Saison war die erste, wo die Austria allein gespielt hat. Und da haben sie sogar einen Rückschritt gemacht, einen sportlichen. Also sind jetzt Dritter geworden hinter Sturm, und vorher waren sie Vizemeister. Und das fand ich schon sehr enttäuschend. Nicht nur das, sondern dass sie eigentlich noch nie, zumindest kein Ligaspiel, noch nie in Favoriten ausgetragen haben, also quasi in der Heimstätte der Austria, sondern immer am Landhausplatz noch immer spielen. Das ändert sich nächste Saison. Aber das fand ich eigentlich relativ peinlich. Und noch dazu waren dort immer, ich war öfter auch am Landhausplatz, und da sind immer recht wenige Leute. Und
das heißt, da hat einfach so die Seriosität auch gefehlt, das wirklich betreiben zu wollen, dass das eher als Alibi oder als halbherzige Geschichte gesehen.
Halbherzig, so beurteile ich sich auch. Sie hatten ja schon auch immer wieder Ausreden. Also zum Beispiel, es war ja, ich glaube, vor einem Jahr war ja die Austria in einer sehr schwierigen finanziellen Situation. Und da habe ich dann so gehört, naja, quasi, man kann ja froh sein, dass man das Frontteam überhaupt halten konnte, weil viele, also von den Fanseiten anscheinend viel gekommen ist, naja, das Frontteam können wir eh abschaffen, aber das Frontteam frisst nicht die großen Gelder. Also.
Und Red Bull Salzburg, wie schätzt du das ein? Da gibt es einfach kein Bedarf, kein Interesse, keine...
Nein, also
keine
sagen,
Pläne.
Das rechnet sich nicht. Also die trauen sich wirklich dezidiert zu sagen, nein, machen wir nicht. Die eiern auch nicht herum. Ist auch konsequent. Ist
glaubst
aber interessant.
Glaubst du, dass sie bei der Haltung bleiben werden?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil der Schwesterverein in Leipzig ist ja schon im Frauenfußball engagiert. Und deswegen... Vielleicht schauen sie sich das an, vielleicht wollen sie das wirklich vernünftig planen. Weiß ich nicht, ob die es jetzt schon planen, schwer zu sagen. Aber ich glaube, über kurz oder lang wird es auch Salzburg machen.
Das Zuschauerinteresse in der Liga ist im letzten Jahr besser gewesen als davor, aber es ist trotzdem noch sehr überschaubar. Was sind da so die Gründe dafür?
Gründe dafür sind, kann ich dazu sagen. Also,
reden wir auch ein bisschen über Zahlen. Ich glaube, das bestbesuchte Spiel waren, glaube ich, 1300 Zuschauerinnen. Ist das richtig? Hast du es?
1700. Aber das sind nicht die normalen Zuschauerzahlen. Also in dieser Saison ist viel Positives passiert, aber wenn ich kurz zurückschauen kann, auch vor Corona, wo ja gar keine Zuschauer teilweise erlaubt waren, waren wir bei einem Schnitt von knapp über 100. Und warum so wenige Zuschauerinnen kommen, liegt dran, dass die meisten nicht wissen, glaube ich. Also über die Liga wird jetzt in keinster Weise regelmäßig berichtet. ORF.at hat jetzt, glaube ich, zumindest die Tabelle, aber ja, auch sehr, sehr versteckt. ORF Sport Plus überträgt seit 2018 auch einige Live-Spiele, aber da hat sich nichts getan, außer in dieser Saison, wo meiner Ansicht nach so ein bisschen ein Wettkampf entstanden ist, wo sich ein paar Teams gematcht haben um den Zuschauerinnenrekord in der Liga. Und der ist tatsächlich jetzt 3 oder 4 Mal gefallen in dieser Saison. Und da muss ich sagen, also erstens einmal denke ich mir, aha, geht ja doch. Man kriegt ja doch Leute ins Stadion. Und natürlich war das mit Gratiseintritt. Aber es ist okay. Also wenn... Trotzdem hat man über 1000 Leute ins Stadion gebracht. Also warum? Das ist ja in Ordnung, wenn man das auf diese Weise probiert. Man hat's gemacht eben mit solchen, mit Gratiseintritten, man hat es gemacht mit Doppelveranstaltungen, wenn es jetzt dann Altach Vorderland, denke ich jetzt zum Beispiel, wenn der Männerverein auch gespielt hat. Bei St. Pölten haben sie das auch gemacht, bei Sturm bin ich mir jetzt nicht sicher. Genau, also es hat alles was gebracht und wie gesagt, und positiv erwähnen muss man da Altach Vorderland, die haben ohnehin den höchsten Zuschauerinnenschnitt, die sich da sehr bemüht haben und die da auch eben über 1000 Zuschauerinnen ins Stadion gebracht haben. Sturm Graz hat das geschafft, St. Pölten hat es geschafft. Und das waren auch alle. Ja, Vienna ist auch sehr bemüht. Die haben es halt nicht ganz auf ganz so hohe Zahlen geschafft, aber die bemühen sich da auch sehr, dass sie halt mehr Zuschauerinnen ins Stadion locken.
Jetzt ist es ja auch ein Thema, ist der Nachwuchs, und Sturm Graz hat ja jetzt auch eine Akademie, oder? Das war vorher nur St. Pölten in Österreich. Spürt man das, dass da jetzt sozusagen auch mehr passiert, dass da mehr Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen werden?
Ich glaube, das ist noch zu früh zu beurteilen. Ich finde es immer sehr interessant, dass ich war letztens auf dem ÖFB Summit und da wurde davon gesprochen, dass es nur eine Akademie für Frauenfußball in Österreich gibt. Und ich dachte, aha, okay, was ist jetzt bitte in der Steiermark? Also die ist halt nicht vom ÖFB. Aber ich kann es ein bisschen schlecht beurteilen, weil mir da echt der Einblick fehlt. Aber sicher ist es gut, ohne Frage. Wenn es mehr Ausbildungsstätten gibt. Und eine im Westen wäre wahrscheinlich auch noch ganz schön, dass die Mädchen, die ja dann eben mit 14 aufs Internat gehen, nicht gar so weit weg sind von zu Hause.
Oder ins Ausland wechseln
Ja.
müssen, oder? Wie es ja auch sehr häufig dann bei den besten Spielerinnen schon früh der Fall ist.
Das hat sich aber geändert. Also früher sind die Da gab es, wie es die Akademie noch nicht gab, also eine Schnaderbeck oder eine Zinsberger, die sind sehr jung ins Ausland gegangen, also mit 15, 16. Das ist jetzt schon, ja, solche frühen Transfers gibt es kaum mehr.
Ich will noch kurz zum Breitensport kommen. Da ist ja oft auch so die Debatte der Ballkontakte, also dass es einfach für junge Mädchen viel schwieriger ist, auch nur annähernd gleich viele Ballkontakte, sei es jetzt am Fußballplatz, im Käfig, in der Schule zu bekommen, dass das eigentlich das zentrale Hauptproblem ist, dass weniger Mädchen sich für den Fußball interessieren, selber Fußball spielen und dann vielleicht auch professioneller Fußball spielen. Siehst du das auch so?
Ehrlich gesagt kann ich das nicht beurteilen. Ich weiß es nicht, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es an den Schulen, wie an den Schulen Fußball gespielt wird, ob da gemischt gespielt wird, ob da eh nur Mädchen spielen und also Mädchen und Burschen extra. Ich habe schon davon gehört, dass auch Mädchenteams in Schulen sind, aber kann ich echt nicht beurteilen. Fakt ist, dass es an der Breite in Österreich erheblich mangelt. Laut aktuellen Zahlen gibt es in Österreich nur knapp 11.000 Spielerinnen. Früher hat man immer eine Zahl von 20.000 genannt, aber da hat man jetzt quasi die Statistik bereinigt und einfach sozusagen Parteileichen beseitigt. Deswegen kann man überhaupt nicht beurteilen, ob jetzt eigentlich mehr Spielerinnen. Ob es jetzt eigentlich mehr Spielerinnen in Österreich gibt oder weniger, oder also man kann nicht sagen, was sich seit 2017 getan hat in Wahrheit. Oder ich zumindest nicht, vielleicht weiß es der ÖFB intern, aber und das ist eine sehr geringe Zahl. Und aus der mangelnden Breite oder aus der Breite entsteht die Spitze. Es gibt auch zu wenig Vereine für Mädchen und für Frauen. Ich habe von einem Verein zum Beispiel gehört, wo Mädchen sogar abgewiesen werden, weil sie es zum Beispiel, weil das Niveau nicht gut genug sind, weil selbst ein Drittligaverein, der drei Teams hat, aber wenn das halt das Niveau nicht passt, dann haben halt die, sind die im Wiggelwoggel, weil die schlechteren Spielerinnen quasi das Niveau dann runterdrücken. Und ja, es gibt dann, man darf, also die Mädchen dürfen zwar jetzt länger oder zumindest teilweise länger bei den Burschen mitspielen. Früher war das ja mit 14 vorbei, jetzt geht das, glaube ich, so bis 16. Aber trotzdem, irgendwann müssen sie weg von den Burschen. Und das ist ja auch gescheit so, weil sie dann einfach körperlich nicht mehr so stark sind wie die Burschen.
Ich frage jetzt noch ein bisschen provokant, wäre nicht zum Beispiel eine Quotenregelung weiter unten auch eine Möglichkeit, um da einfach die Breite sowieso zu öffnen? Also, dass eine gewisse Anzahl an Mädchen in jeder Mannschaft, auch Jugend-, Nachwuchsmannschaft, auch automatisch mitspielen muss?
Gute Idee. Gute Idee.
Ich meine, ich kenne es von Hobbyturnieren, wo es zum Beispiel derartiges auch gibt, und ich finde es einen guten Ansatz.
Was würdest du da für eine Quote vorschlagen?
Da hast mich jetzt zu schnell gefragt. Ich habe noch kein Konzept ausgearbeitet, aber es ist natürlich auch immer eine Frage, wie viele Spielerinnen gibt es dann, ja?
Ja.
Aber ich glaube, dass man so natürlich die Breite auch fördern könnte, wenn es fixe Plätze gibt, wenn es. Ich glaube, dass sich das Spiel auch verändern würde, ja? Und aus meiner Sicht in eine positive Richtung.
Aber vielleicht doch, ich meine, ich kann mir, ich habe jetzt schon im Kopf, wie viel Proteste es da von Vereinen geben würde. Also dann die Vereine sagen, ja, es gibt aber keine Mädchen da, was können wir da machen? Aber vielleicht auch so mit einer Art Bonus, dass man einen Bonus bekommt, wenn man je mehr Mädchen mal einsetzt. Ob das jetzt ein Punktebonus ist oder irgendwelche anderen Leistungen, aber ja.
Ja, also ich denke mal, man stößt sicher auf große Proteste, aber das wäre, glaube ich, ein normaler Prozess, eine normale Reaktion, wenn man Dinge verändern will. Ich will jetzt noch ein bisschen dazu kommen. Der Palestra-Chefredakteur Jakob Rosenberg hat in seinem Leitartikel der EM-Ausgabe geschrieben, dass es nicht Frauenfußball, sondern nur Fußball gibt. Siehst du das Wording im Frauenfußball als problematisch?
Also ja, ich stimme zu, dass es nur Fußball gibt. Frauenfußball ist kein anderer Sport. Aber ich weiß, es gibt manche, die sich sehr an den Begriff stören, am Begriff Frauenfußball, nämlich auch, dass das so in einem Wort ist und weil es das ja in anderen Sportarten in der Form nicht gibt. Der Begriff Frauenfußball ist aus Deutschland rübergeschwappt vor einigen Jahren und ist jetzt einfach schon sehr eingeführt. Und ich gebe zu, dass ich ihn auch so verwende. Und ich glaube, wir im Palästara verwenden wir ihn auch so, also genauso in einem Wort. Und man braucht ihn halt oft. Also ich schreibe immer nur Frauenfußball, wenn es notwendig ist. Wenn ich damit sagen will, ich spreche jetzt explizit über den von Frauen gespielten Fußball, weil ich über die Unterschiede zu Männern reden will, weil ich über die geringeren Preisgelder reden will oder so. Und ganz oft geht es eben um solche Themen. Und deswegen kommt das Wort auch noch sehr oft. Aber es wird auch ganz oft verwendet, wenn man es gar nicht braucht. Also es gibt zum Beispiel diesen fürchterlichen Begriff Frauenfußballerin, was natürlich völliger Humbug ist. Was mir noch dazu einfällt, ist, also ich glaube, so bei den letzten Turnieren war das noch. Das war auf einem der deutschen Sender, da gab es einen oder mehrere Kommentatoren, die dann gesagt haben, was weiß ich, die Schweden verteidigen schlecht und nicht die Schwedinnen. Und ich denke mal, also das hat ja nichts mit Gendern zu tun, das ist einfach nur Grammatik und solche Sachen. Also da gibt es schon noch einiges. Also ich vermeide zum Beispiel auch den Begriff Mannschaft. Ich meine, im Duden steht zwar, es geht für beide Geschlechter, aber es steckt halt das Frauenmannschaft ist für mich, klingt für mich sehr seltsam. Und ja, also Frauenfußball als Begriff verwende ich, aber so an manchen Begriffen versuche ich mich vorbeizuschwingen. Ja.
Jetzt, bevor wir dann bald zum Abschluss kommen, die Entwicklung vom Frauenfußball so in eine Richtung, wie sie eigentlich zu einer Kopie des aktuellen Männerfußballs werden könnte. Das wäre so ein Szenario, wo halt die großen Männervereine Frauensektionen gründen und dann die Champions League gewinnen, die regionalen Meisterschaften gewinnen. Ist das eine negative Entwicklung oder siehst du eine andere Möglichkeit, dass der Frauenfußball da quasi auch einen anderen Weg gehen kann? Wie schätzt du die aktuelle Entwicklung ein?
Also, da sprechen wir über ganz strukturelle Dinge im Sport. Es geht halt sehr viel es geht halt sehr viel um Vermarktung, um Gewinnmaximierung, um immer noch mehr Geld. Ja, ich sehe schon eine Tendenz, dass es auch bei den Frauen ansatzweise in die Richtung geht. Aber das ist ja noch so weit entfernt von dem, was im Männerfußball passiert. Also es werden Dinge zu, also die Professionalisierung ist ja prinzipiell ein guter Schritt, aber es soll halt nicht solche Auswüchse haben, wie es im Männerfußball, wie ich schon gesagt habe, mit Transfergeldern und so. Aber bei der letzten Weltmeisterschaft ich behaupte, ist der Gianni Infantino, FIFA-Präsident, draufgekommen, dass man auch mit Frauenfußball Geld machen kann, weil da waren ja auch recht gute Zuschauerinnenzahlen. Und deswegen, aber er hat dann entschieden, dass bei der nächsten Weltmeisterschaft statt 24 32 Teams spielen würden. Und aus meiner Sicht ist das rein aus finanziellen Gründen. Ja? Je mehr Spiele, desto mehr Tickets kann ich verkaufen, desto mehr TV-Gelder. Aus meiner Sicht ist es aber sportlich nicht förderlich, weil die 24 Teams haben genau gut gepasst. Und bei den 32, da kommen dann Teams dazu, die einfach deutlich schwächer sind, weil die Dichte ist im Frauenfußball einfach noch nicht so wie im Männerfußball. Da ist ja einfach auch, das sind ja auch Jahrzehnte Rückstand gegenüber dem Männerfußball. Und das sehe ich zum Beispiel. Finde ich dann schade, weil es zu Lasten des Sports wieder geht. Ja, dann wird es Spiele geben mit so 8-0-Ergebnissen oder sowas. Und das fände ich schade.
Als letztes möchte ich jetzt noch kurz eine Sache ansprechen, und zwar war ich vor kurzem auf einer Veranstaltung von Fair Play und da wurde das Bild des Vorstands des Österreichischen Fußballbunds gezeigt, ein Gruppenfoto mit den Landesvorständen, Präsident und so weiter. Und es waren 16 Männer, ältere weiße Herren und eine Frau, und das war die Genderbeauftragte des ÖFB. Ist dieses Bild ein bisschen so die Aussage, wie der ÖFB mit dem Frauenfußball in die Zukunft geht?
Also, jein. Also, mir fällt dazu auch was ein. Also es gab eben vor kurzem diese Veranstaltung, einen Summit zum Frauenfußball. Das hat einen ganzen Tag lang gedauert mit Vorträgen, Diskussionen. Und wirklich super, dass das gemacht wurde und hat der ÖFB veranstaltet. Also, in dem Fall hauptverantwortlich war die Jasmin Eder, die auch beim ÖFB arbeitet und noch Teamspielerin ist. War im Prinzip super, aber sind dann auch solche Sachen passiert, dass halt Diskussionsrunden rein männlich waren. Es gab eine Preisübergabe an die Schülerinnenliga-Sieger. Da waren fünf Männer, die Preise verliehen haben. Also solche Dinge passieren halt dann noch. Und ja, wahrscheinlich wäre man nicht auf Anschlag so viel, also 50% Frauen herzaubern können. Aber ja, da muss sicher was getan werden. Es gibt zum Beispiel die Isabel Hochstöger, die Frauenfußball-Hauptverantwortliche ist. Aber ja, warum hat die eigentlich keine höhere Position? Muss man den ÖFB fragen. Oder der, jetzt weiß ich seine Funktion nicht genau, aber der niederösterreichische Landesverbandspräsident Johann Gartner, der ist auch irgendwie hauptverantwortlich für Frauenfußball. Also ist halt auch wieder ein Mann. Ja. Und natürlich, es reden ganz viele Frauen, ganz viele Männer im ÖFB über Frauenfußball. Und natürlich werden dann Dinge irgendwie übersehen, weil sie halt Männer sind. Ja.
Das war ein Gespräch mit Birgit Rietzinger. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie die Arbeit des Ballesterer unterstützen möchten, dann geht es am besten, indem Sie sich ein Abo nehmen oder Sie werden Mitglied im Ballesterer Supporters Club. Alle Infos dazu finden Sie auch unter shop.ballesterer.at. Ich sage vorläufig Danke fürs Zuhören bei unserer letzten Folge der ersten Staffel. Wir werden jetzt eine Sommerpause machen und melden uns dann im August alle 14 Tage wieder. Mein Name ist Simon Hirt. Schöne Europameisterschaft noch und alles Gute.